Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof.
Hallo Martin.
Hallo Walter.
Are you well?
Geht es dir gut?
Ja.
Carrying on? Okay, dann machen wir weiter.
Ja, wir haben ein Werk zu verrichten. Lass uns gleich loslegen.
Etwas Interessantes dazu, wir machen weiter mit Johannes.
Ja, hoffentlich können wir in dieser Folge das abschließen, was wir gerne sagen würden und uns dann wieder den Geschehnissen in der Welt zuwenden.
Aber ich denke, dass jeder gesegnet wurde. Ich weiß es zumindest von mir. Wir studieren ja das Wort Gottes.
Ja, es ist nie verkehrt, das Wort Gottes zu studieren.
So, lass uns mit einem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, wir danken dir wieder für eine weitere Folge, dass wir wichtige Themen studieren können. Bitte segne deshalb auch unser Gespräch und erleuchte unseren Verstand mit dem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, wir betrachten uns wieder das Johannesevangelium. Lass uns vorher wieder ein oder zwei Zitate ansehen, um uns auf unser Studium nur für eure Ohren bestimmt einzustimmen. Es war zu dieser Zeit, dass Christus seinen Jüngern die kostbare Anweisung gab, die man im 14., 15., 16. und 17. Kapitel von Johannes findet. Er wusste, dass sie eine besondere Anleitung haben mussten, denn ohne die Verbindung der menschlichen Anstrengung mit göttlicher Kraft würde sich ihre zukünftige Arbeit als Misserfolg herausstellen. Er würde bald von ihnen getrennt sein. Sie würden ihn nicht länger als ihren sichtbaren Ratgeber haben, um für alle Dinge die Verantwortung zu übernehmen. Sie mussten angewiesen werden, denn wenn sie die göttliche Handlungsmacht aus ihren Bemühungen heraushalten würden, würden sie das Werk nicht vollbringen, dessen Ausführung er ihnen aufgetragen hatte. Bei ihrem ganzen Dienst, den sie bald antreten sollten, um die Menschheit zu segnen, mussten sie auf einen göttlichen Christus bauen. Das ist eine machtvolle Aussage.
Ein göttlicher Christus.
Ein göttlicher Christus.
Also ist Christus Gott.
Ja. Heute muss ein großes Werk verrichtet werden. Der Heilige Geist soll durch menschliche Mittler wirken. Eine Partnerschaft zwischen Gott und den Arbeitern muss aufrecht erhalten werden. Der Mensch wirkt, weil Gott in ihm wirkt. All seine Tauglichkeit und Kraft ist von Gott. Doch Gott hat es so angeordnet, dass die ganze Verantwortung bei dem menschlichen Werkzeug liegt. Dies sind die von ihm bestimmten Bedingungen der Partnerschaft. Die Menschen sind aufgefordert, sich unter Menschen zu bewegen und dabei ein göttliches Werk zu verrichten. Gott plant, dass sie dabei alle Kraft von oben haben sollen. Aber wenn sie es versäumen, diese Kraft zu suchen, wenn sie es vernachlässigen, die Fähigkeiten zu verbessern, mit denen Gott sie ausgestattet hat, damit sie den höchsten Standard erreichen mögen, dann schaffen sie es nicht, die gefallene Menschheit emporzuheben. Martin, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat, teilzuhaben an der Verkündigung des Evangeliums. Aber wenn du es in deiner eigenen Stärke angehst, dann steckst du in Schwierigkeiten.
Das ist so ähnlich wie bei unserem Studium der Brotlaibe und Fische.
Ja.
Wer bewirkte die Vermehrung?
Christus.
Du sagtest einmal, wenn die Jünger es machen müssten, dann hätten sie sicher die Fische und Brote zerteilt. Aber als Christus es tat, vermehrte er es.
Ja, wir arbeiten mit dem Additionsprinzip. Aber Christus arbeitet mit dem Multiplikationsprinzip. Lass uns zu diesen Kapiteln gehen. Denn darin steckt die Kernaussage. Wir werden es jetzt nicht detailliert Vers für Vers ansehen. Kapitel 13 behandelt das letzte Abendmahl. Wie das letzte Mal schon erwähnt, stritten die Jünger auf dem Weg zum letzten Abendmahl immer noch darüber, wer der Größte war. Und Jesus gab ihnen mit dem Abendmahl, das er zu diesem wichtigen Zeitpunkt einrichtete, nicht nur Anschauungsunterricht, sondern auch eine große geistliche Wahrheit. Aber heute befassen wir uns besonders damit, was mit Judas geschah und wie die Geschichte sich entfaltet. Die Jünger kamen also zusammen und wie schon gesagt, stritten sie sich dabei darum, wer der Größte sei. Jesus zeigt ihnen, dass sie untereinander Diener sein müssten. Aber er sagte ihnen auch, dass einer von ihnen ein Verräter werden würde. Er sagt das in Kapitel 13, Vers 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Sie sahen sich gegenseitig an und wollten wissen, wer das sein würde. Und Jesus antwortete, der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Das ist ein Stück Brot, wie man in der Fußnote lesen kann. In diesem nahöstlichen Umfeld ist es üblich, dass man austeilt und eintaucht. Brot und Dips, wie Hummus oder derlei Dinge. Also darauf bezieht er sich hier. Der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihm den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Ich denke, dass keiner wirklich begriff, was da vorging, weil es Teil ihrer Esskultur war. Also achtete keiner besonders darauf. Aber dann sagte er ihm etwas. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn ein. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Für mich ist besonders der Vers 30 sehr interessant. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Martin, wenn du die Gegenwart Christi verlässt,
herrscht Finsternis.
Ja, es ist Finsternis, es ist Nacht. Also blieben die Kinder des Lichts zurück. Übrigens beginnt mit Vers 31 ein neuer Abschnitt. Jedenfalls in meiner Bibel ist die Zahl 31 fett gedruckt, was bedeutet, dass das im Original ein neuer Abschnitt ist. Jetzt war Judas gegangen. Was du tun willst, das tue bald. Du wirst deine Gesinnung nicht mehr ändern. Du bist über den Punkt deiner Gnadenzeit hinausgegangen. Geh. Und es war Nacht. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht durch ihn. Jetzt war die Zeit gekommen, dass er die letzten Themen behandeln sollte. Er hatte seine letzte Schar treuer Jünger um sich. Dann folgen die äußerst kostbaren Lektionen, die für uns sehr wichtig sind. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Martin, wenn wir uns die christliche Kirche heute ansehen und uns ansehen, was für Zank und Wettstreit an so vielen Orten herrscht, da kann man sich manchmal schon ernsthaft fragen, ob sie einander lieben. Nun, das geschah, nachdem Judas gegangen war. Wenn wir das auf die Zeit anwenden, in der wir leben, und wir uns lieben sollen, dann müssen wir eins im Geist sein. Dann müssen wir eins in unserem Denken sein. Eins in unserer Haltung.
Ja, und eins in unserem Ziel.
Eins in unserem Ziel. Wir müssen einander lieben. Und dann werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also wird sich diese Liebe noch größer offenbaren, sobald das Judas-Prinzip die Kirche verlassen hat.
Ja, sobald die Sichtung ihr Werk getan hat, dann werden die Leute, die übrig bleiben, eines Sinnes sein.
Wie erreicht man dieses Einssein? Dafür braucht man die gleiche Geisteshaltung. Man muss die gleiche Lehre haben.
Ja, so ist es.
Sie müssen bei diesen Fragen geeint sein.
Deswegen sagte Jesus ja in den vorherigen Kapiteln, dass er und der Vater eins sind. Das ist das Gleiche. Sie haben die gleiche Geisteshaltung. Das ist die gleiche Geisteshaltung, die diese Leute oder wir am Ende haben müssen, um es zu schaffen.
Es ist interessant, dass die Jünger, die noch da waren, diejenigen waren, die die Botschaft bringen sollten. Diese Botschaft vom Frühregen unter der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und doch würden sie ihn sogar noch zu diesem Zeitpunkt verleugnen, wie Petrus es tat. Denn alle Jünger liefen ja weg. In einem gewissen Sinn konnte dabei keiner auf den anderen mit den Fingern zeigen. Aber Petrus ging noch einen Schritt weiter mit seinen Worten.
Und verleugnete ihn.
Ja, er verleugnete ihn mit seinen Worten. Und dann kommt die Anleitung, die nur für ihre Ohren bestimmt war. Die wunderbarsten Anweisungen, und das sind die Dinge, die uns zusammenschweißen müssen. Das sind die Dinge, die in unserem Geist und unseren Herzen verankert sein sollten, während wir uns vorbereiten, den Spätregen zu empfangen. Natürlich beginnt Kapitel 14 mit dieser Einführung, die einen immer wieder in Staunen versetzt. Genau genommen ist das der Kern des Evangeliums. Es ist die ganze Bibel in ein paar Versen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Das ist der ganze Erlösungsplan in aller Kürze. Wenn die Leute das nur studieren würden, gäbe es viel weniger Verwirrung in der Welt. Es heißt hier ganz deutlich, dass er weggehen wird, dass er eine Stätte vorbereitet, und sobald das geschehen ist, wird er wiederkommen, um seine Jünger mitzunehmen, damit sie für alle Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Falsche Lehren in Bezug auf das, was nach dem Tod passiert, gäbe es gar nicht, wenn man diesen Aussagen glauben würde. Es ist so eindeutig.
Ganz genau. Du gehst nicht in den Himmel zu irgendeiner Zeit, bevor Jesus nicht kommt.
Jesus wird kommen, um uns zu holen. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Das Zu-sich-Nehmen findet nicht beim Tod statt, sondern wenn Jesus kommt, um die Toten aufzuerwecken. All die Kapitel, die wir vorher studiert hatten, stellen das ganz klar. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Lazarus, komm heraus, war eine Demonstration dessen, was einmal am Ende der Zeit geschehen wird.
Und dieser Teil, in denen Jesus ihnen sagt, wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg.
Ja, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ja.
Sie kennen ihn. Wenn man ihn kennt, weiß man den Weg. Es ist interessant, dass Thomas zu diesem Zeitpunkt immer noch fragte, wie können wir den Weg kennen? Jesus sagt ihm darauf ganz rund heraus, das ist wirklich Klartext, kein Gleichnis, nichts dergleichen. Verstehst du nicht? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mit dieser einfachen Aussage fällt jede falsche Religion auf dieser Welt.
Weg. Man kann nicht in den Himmel kommen, wenn man den Weg nicht kennt.
Und wenn man Gott verstehen will, muss man Vers 7 lesen.
Ja.
Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. In welchem Sinn haben sie ihn gesehen? Im Charakter Christi. Genauso wie Christus ist, ist auch der Vater. Diese Gegensätzlichkeit, die man in der Welt hat, wie das Jesus-Seminar und all diese Gruppierungen, die sagen, dass wir den Sohn lieben, aber den Vater hassen sollten. Das ist so lächerlich, sobald man einmal die Bibel liest und die Geisteshaltung im Erlösungsplan versteht.
Es läuft wieder auf den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments hinaus.
Ja.
So etwas gibt es nicht.
Nein.
Es ist derselbe.
Er ist genau dasselbe. Und die Tatsachen, dass die Gerichte im Typus gezeigt wurden, verneint ja nicht die Tatsache, dass es im Antitypus ein Gericht geben wird, das genau das gleiche sein wird wie im Alten Testament. Und doch sagt Philippus wieder, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Dieses Denken entgegensetzen, das in der Welt herrscht, würde verschwinden, wenn die Leute nur Johannes 14 studieren würden. Aber es ist in der Welt weiterhin lebendig und verbreitet. Unfassbar. Der Katholizismus geht sogar noch weiter. Er sagt, keiner kommt zum Vater als nur durch den Sohn, aber keiner kommt zum Sohn außer durch Maria. Das ist lächerlich. Wo steht das denn? Nirgends. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Und dann gibt er diese unfassbare Verheißung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Nun, Martin, niemand kann größere Werke als Gott tun. Niemand kann ein größeres Werk tun, als die Augen eines Menschen zu öffnen, der blind geboren wurde. In welchem Sinn müssen wir also diesen Vers verstehen?
Es wird eine großflächigere Anwendung finden.
Richtig. Im Ausmaß werden die Werke größer sein.
Ja.
Denn Jesus verkündigte nur lokal. Aber die Jünger würden weltweit verkündigen. Und stell dir die Kraft vor, die diese Botschaft begleitet haben muss. Damals, in diesem ersten Jahrhundert, nach Christus, da war die ganze Welt erreicht worden.
Ja.
Sogar China. Man kann in der Geschichte Chinas zurückgehen und in ihrer Schrift und den Schriftzeichen, die sie verwendeten, lesen. Das ganze Evangelium ist in diesen Symbolen eingeschlossen. Dann wurde das umgestürzt und sie kehrten zu ihren alten Wegen zurück. Ich bin mir sicher, dass Gott die Erinnerung daran in den letzten Tagen, in denen wir leben, erwecken möchte. Nationen wie Japan und China und dergleichen, wo das Evangelium von Christus im Grunde wieder ausgelöscht wurde, zu einem großen Teil durch das Handeln der Jesuiten. Diese Leute werden eines Tages Rechenschaft für das ablegen müssen, was sie Christi Evangelium angetan haben. In Vers 13 haben wir die Verheißung: Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Auch das ist wieder etwas, was verdreht und falsch angewendet wurde. Alles in seinem Namen bedeutet alles, was mit seinem Charakter übereinstimmt, mit seinem selbstlosen Charakter. Alles, worum man bittet, was deinen Drang, das Evangelium am anderen weiterzugeben, betritt, wird von ihm beantwortet werden.
Ja, wenn deine Geisteshaltung die von Christus und die des Vaters ist, dann wird das, worum du bittest, ihrer Geisteshaltung entsprechen.
Richtig. Vers 15 ist wieder ein neuer Absatz und es heißt hier, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote.
Nun, wenn das nun Jesu direkte
Anweisung
an die Jünger ist, die hinausgehen und der Welt predigen sollen, wie wichtig ist dann dieses Gebot?
Das war etwas, was für sie absolut notwendig war, um den Frühregen zu erhalten.
Ja.
Wie wichtig ist es dann für uns, um den Spätregen zu erhalten?
Ganz genauso wichtig.
Es heißt hier, wenn. Das ist konditional, richtig?
Ja, man hat die Wahl.
Wenn ihr mich liebet, haltet meine Gebote. Und das hat eine Konsequenz, ein Ergebnis. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Martin, was ist also die Bedingung dafür, den Heiligen Geist zu empfangen?
Das Halten der Gebote.
Daran besteht kein Zweifel.
Kein Zweifel.
Wie kann man das umdrehen und sagen, die Gebote sind weggetan und alles, was man braucht, ist der Heilige Geist?
Ja, das ist unmöglich.
Das ist unmöglich. Absolut unmöglich. Das hier verneint also ein ganzes religiöses System, das heute in der Welt vorherrscht. Dann erklärt er näher, was diesen Tröster ausmacht. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Was ist noch einmal die Bedingung dafür, dass der Heilige Geist bei euch und in euch sein wird?
Das Halten der Gebote.
Man muss Christus kennen.
Ja.
Man muss den Weg, die Wahrheit und das Leben kennen. Und man muss die Gebote halten.
Ihn lieben, so ist es.
Das ist nicht hochkompliziert. Kann man das Gesetz vom Evangelium abtrennen?
Nein, ganz und gar nicht.
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Unser Leben ist mit Christi Leben verbunden. Und so wie er gehorsam war, so müssen auch wir gehorsam sein. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Dann vertieft er das noch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Was ist die Bedingung dafür, dass sich Christus seinen Jüngern und seinem Volk offenbart?
Sie besteht darin, dass du die Gebote hältst.
Martin, es lässt einen ganz irre werden, dass die Kirchen in Richtung Anomie gegangen sind und sich des göttlichen Gesetzes entledigen. Einfach unfassbar.
Wenn man die Verse 15 bis 21 liest, diese Ermahnung Jesu, die Christus ihnen gibt, beginnt und schließt damit, was sie tun müssen. Was müssen sie tun? Die Gebote halten.
Es ist interessant, dass Judas nicht Iskariot fragt. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Es wirkt so, als ob Gott den Jüngern dieses Bedürfnis nach Informationen eingeflößt hat, sodass er ihnen antworten kann.
Antworten kann, ganz genau. Wie Thomas, der vorher verwirrt war und immer nachfragt, fragt jetzt Judas, nicht Ischariot, genauso.
Zeigt das nicht, was für eine Art von Lehrer Jesus ist? Wenn wir die Antwort darauf betrachten, so sagt er ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Jetzt verändert er es leicht von Gebote zu Worte. So wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es ist interessant, dass wir ja Mehrzahl ist. Wir werden kommen. Du bist gebunden, die Gebote zu halten und du bist daran gebunden, dem Wort zu glauben. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Das ist eine Frage, die er stellt. Und wenn man sich die verschiedenen Denominationen auf der Welt ansieht, wie viele von ihnen zum Beispiel die Evolution mit offenen Armen aufgenommen haben?
Ich denke, die meisten.
Ja, die meisten. Einige gibt es, die es nicht haben. Die Southern Baptists sagen, dass sie immer noch an die Schöpfung glauben. Die Siebenten-Tags-Adventisten glauben natürlich an die Schöpfung. Die katholische Kirche hat den Schöpfungsbericht verleugnet. Sie glauben, verbreiten und führten die Urknalltheorie durch ihre jesuitischen Einflüsse ein. Es ist ein ziemlich trauriger Stand der Dinge, dass diejenigen, die in der Christenheit anscheinend die Macht ausüben, sogar die Grundsätze der Bibel verleugnen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eine enorme Verheißung. Er wird uns also alle Dinge lehren. Wie lehrt er uns?
Er erinnert. Nun, dafür muss man zurückgehen und schauen, ob man sein Wort hält. Weißt du, du musst das Wort verinnerlichen.
Er wird dich also nicht unabhängig vom Wort lehren, richtig?
Nein. Man muss zurück zum Wort und lesen. Und er erinnert an das, was man gelesen hat.
Und wenn du es nicht gelesen
hast, dann kann er dich nicht daran erinnern.
Dann kann er nicht daran erinnern. So einfach ist das. Im restlichen Kapitel 14 wiederholt er noch einmal, dass er ihnen Frieden gegeben hat. Wir können also Frieden mitten im Sturm haben.
Darum war es notwendig, das durchzugehen, um die Betonung und auch die Notwendigkeit zu sehen.
Ja, werden uns Stürme begegnen?
Ja, er versprach uns, dass wir Stürmen begegnen werden.
Okay, und können wir mitten im Sturm Frieden haben?
Ja, weil er die Stimme hat, um den Sturm zu stillen.
Wenn du an diesen enormen Sturm denkst, als Jesus im Boot einschlief und die Jünger sagten, Meister, bekümmert es dich nicht, dass wir verderben? Ist dir das egal? Wie kannst du unter diesen Umständen schlafen?
Fühlen wir uns nicht genauso, wenn alles schief läuft und wir all diese Probleme haben?
Wir neigen sehr dazu, zu sagen, bekümmert es dich nicht? Aber die Tatsache, dass er im Boot schläft, sollte genügen, stimmt's?
Ganz genau.
Wo wir gerade über den Heiligen Geist gesprochen haben, lass uns eine weitere Aussage lesen. Darin geht es um das Wesen des Heiligen Geistes, das ein Geheimnis ist. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Sogar zu Nikodemus wurde gesagt, er ist wie der Wind, er bläst hier und dort und man weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Schwärmerische Menschen mögen Schriftstellen zusammenbringen und auf ihnen einen menschlichen Gedankenbau errichten, aber die Annahme solcher Ansichten vermag die Gemeinde nicht zu stärken. Gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verständnis zu tief sind, ist Schweigen Gold. Wenn wir bei diesem Thema Heiliger Geist sind und versuchen es festzunageln, um ganz genau zu definieren, was der Heilige Geist ist, befassen wir uns mit einem Thema, das der Menschheit nicht offenbart wurde. Also ist Schweigen Gold. Befasse dich mit den Offenbarungen. Denke intensiv über die Rolle des Heiligen Geistes nach.
Das ist so wahr. Wie wir gerade gelesen haben, lies deine Bibel, studiere sie und der Heilige Geist wird dich an das erinnern, was du brauchst, um anderen zu helfen.
Richtig. Was ist nun die Aufgabe des Heiligen Geistes? Christus umreißt sie deutlich mit den Worten. Wenn derselbe kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünder und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das steht in Johannes 16,8, dazu kommen wir noch. Der Heilige Geist überführt von der Sünde. Wenn der Sünder sich dem belebenden Einfluss des Geistes öffnet, wird er zur Umkehr bewegt und ihm wird bewusst, wie wichtig es ist, den göttlichen Forderungen zu gehorchen. Stimmt diese Aussage mit dem überein, was wir bisher gelesen haben?
Ja, hundertprozentig.
Hundertprozentig. Lasst uns also zu Kapitel 15 gehen. Das Anliegen von Kapitel 15 ist, dass Christus der wahre Weinstock ist. Man kann keine Rebe oder lebendig sein, wenn man nicht in diesem Weinstock gepropft ist. Vers 2 sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Sehen wir in diesem Vers etwas Bestimmtes?
Das Wort.
Man kann es nicht abtrennen.
Nein. Man kann das Wort nicht weglegen und dann im Geist wandeln.
Das ist faszinierend, denn der Teufel ist ein Meister darin, das Wort von deinen Handlungen loszulösen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie bleibt man in Christus? Doch indem man in seinem Wort verwurzelt bleibt, richtig?
So ist es.
Und dann wirst du viel Frucht bringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das sagt uns wieder, dass wir nicht die Größten sind. In unserer eigenen Stärke können wir nichts tun. Wenn das nicht vom Heiligen Geist unterstützt ist, dann ist das eine sinnlose Übung. In Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Noch einmal. Wie oft muss er es noch sagen? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann, das ist die einzige Grundlage für unsere Religion. Wir haben auch kein anderes Glaubensbekenntnis außer der Bibel. Der Geist der Weissagung ist das kleine Licht, das das große Licht zeigt und die Kraft der Botschaft in den Vordergrund stellt.
So ist das. Und deshalb kann er nie im Gegensatz zur Bibel sein. Das ist auch der Grund dafür, dass man, sobald man Konflikte zwischen dem Geist der Weissagung und der Bibel findet, sicherstellen muss, dass man die richtige Version der Bibel hat. Denn das kann Widersprüche verursachen.
Da hast du völlig recht. Wieder spricht es hier darüber, welche Liebe der Vater hat. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Dann wird wieder die Bedingung dazu gegeben. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Martin, damit ich das richtig verstehe, liebte Gott uns, als wir noch Sünder waren?
Ja.
Ja, denn als wir noch Sünder waren, starb er für uns. Die Frage, ob er uns liebt, hängt nicht an einer Bedingung.
Nein.
Aber in seiner Liebe zu bleiben, hängt an einer Bedingung. Das bedeutet, als Jesus nach Jerusalem kam, sagte er, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Jetzt soll euer Haus euch wüst verlassen werden. Er sagte das mit Tränen in den Augen. Nicht, weil er sie zurückweisen wollte, sondern weil sie ihn zurückgewiesen hatten. Und er akzeptierte ihre Entscheidung.
Ja, und am Ende wird es genau so sein.
Ganz genauso.
Er hat also eine Bedingung.
Ja, dann sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Aber dafür gibt es eine Bedingung.
So ist es. Es kommt noch einmal.
Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Martin, könnte es noch deutlicher sein?
Nein, kann es nicht.
Wie kommt die Christenheit dann damit durch, allein schon diese zentrale Tatsache des Johannesevangeliums zu verleugnen?
Und wie es hier heißt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde, dass er sein Leben für sie lässt.
Ganz genau. Und schau, was er noch sagt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Das ist der unfassbare Charakter Gottes. Er schuf dich nicht, damit du ein Sklave bist. Er schuf dich, damit du ein dauerhafter Freund und Gefährte für ihn bist, der so denkt wie er, das gleiche Ziel und die gleiche Haltung hat wie er. So wie er und der Vater eins sind, so müssen wir eins sein. Aber wir müssen auch eins sein in ihm. Wir haben es hier mit einem erstaunlichen Gott zu tun, der uns Freunde nennt. In dieser Welt gibt es keine Gottheit, die so ist wie diese Gottheit. Deshalb ist nur sie anbetungswürdig. Er sagt es ganz deutlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt. Mit anderen Worten stellt sich die ganze Welt gegen ihn. Aber Christus erreicht uns durch diese Finsternis und sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Aber wenn du in Christus bist, sagt uns Vers 18, dass die Welt dich hassen wird. Traurig, oder? Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt.
Können wir hier kurz anhalten? Gehen wir kurz zurück. Hier geht es um Hass, dass die Welt ihn hasste, aber davor stand, was du tun musst, um ihn zu lieben.
Ja.
Nämlich die Gebote halten. Das bringt uns zur Frage, worin zeigt sich ihr Hass in ihrem Tun? Sie halten die Gebote nicht.
Das ist ein sehr guter Punkt. Sie halten die Gebote nicht.
Und wenn du seine Gebote hältst, wird die Welt dich auch hassen.
Wenn du die Gebote hältst, werden sie dich hassen. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Das, was er gesagt hat, ist sein Wort. Wenn du sein Wort hältst, wird die Welt dich hassen. Wenn du die Gebote hältst, wird sie dich hassen. Und der Teufel wurde zornig über die Frauen, ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.
Und das steht in der Offenbarung.
Ja, im Buch Offenbarung.
Es ist erstaunlich. Gott zeigt uns genau, was wir brauchen, um es bis zum Ende zu schaffen. Aber er sagt auch, schaut, ihr werdet Ärger haben.
Ich habe die Gegner so oft sagen hören, ihr Leute seid so werksorientiert, weil es bei euch immer nur um die Gebote und die Gebote und nochmals die Gebote geht. Martin, wie oft haben wir jetzt über die Gebote gelesen?
Die ganze Zeit.
Würden Sie heute nicht genau das Gleiche zu Jesus sagen?
Ja, genau das würden Sie. Es kann gar nicht anders sein, denn die Welt hasste ihn schon damals dafür.
Sie kreuzigten ihn dafür und sie sagten, wir haben keinen König außer den Kaiser Cäsar. Und sie werden wieder sagen, gib uns Cäsar. Genau genommen schreien sie jetzt schon nach Cäsar. Bitte komm und vermittle zwischen der Ukraine und Russland, denn Gott wird uns nicht helfen. Das sagen sie ganz offen. Der orthodoxe Prälat sagte, Gebet wird nicht helfen. Bitte komm und hilf uns, Papst. Unfassbar. Das Schlimmste dabei wird uns in Vers 21 gesagt. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Sie werden denken, dass sie Gott einen Dienst tun im Namen Jesu Christi, wenn sie die verfolgen, die seine Gebote halten.
Und warum? Weil sie denken, dass sie ihn kennen. Aber wie sagte er doch? Wie kann man ihn kennen?
Wenn man seine Gebote hält.
Die Gebote, und wenn du das liest.
Wenn du das Wort verstehst und es verinnerlichst. Du musst es essen, täglich.
Aber was für eine kraftvolle Aussage. Sie werden denken, dass sie es um seines Namens willen tun. Das zeigt dir doch, wie verblendet man sein kann. Dass man etwas tun kann, von dem man denkt, dass man es für Christus tut, aber weil es am Lesen des Wortes mangelt und auch daran tun zu wollen, was es von dir fordert, kommt einem das gar nicht in den Sinn. Man denkt, man tut Gott einen Gefallen.
Wenn man sich Schulkinder ansieht, warum passen sie sich an die Aktivitäten aller anderen an? Man nennt das Gruppendruck, stimmt's? Sind Erwachsene immun gegen Gruppendruck?
Nein, überhaupt nicht.
Üben die Kirchen Gruppendruck aus?
Die Ökumene. Gruppendruck wegen dem, was andere von uns denken könnten. Dann müssen wir eben...
Müssen wir uns angleichen. Martin, denkst du, dass es wichtig ist, dass die Welt die 10 Gebote und Gehorsam gegen Christus kennen sollte? Und einem so spricht der Herr glauben sollte?
Dein Leben hängt davon ab, dein ewiges Leben.
Warum war es in Offenbarung 14 notwendig, das ewige Evangelium wieder zu verkündigen?
Weil man es vergessen hatte.
Doch deswegen, weil sie das Gesetz vom Evangelium abtrennten, stimmt's? So musste es wieder verkündigt werden. Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Er zitiert Psalm 35, Vers 19, die mich ohne Grund hassen. Sie hatten keine Ursache, ihn zu hassen.
Nein. Und in welchem Gesetz stand das? In ihrem Gesetz.
Ihr Gesetz. Ja, in der Bibel. Sie hatten sie zur Verfügung, aber sie verwarfen deren Grundsätze.
Ja.
Jetzt kommt ein Aber. Ich mag diese Aber in der Bibel. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Es gibt eine Reihe von Zeugen. Erstens einmal der Heilige Geist, der von Jesus Zeugnis gibt. Martin, ich möchte uns hier nicht zu viele ablenkende Knüppel in den Weg werfen, aber eine Frage hätte ich doch. Wenn ich von dir Zeugnis gebe, bin ich dann jemand anders als du?
Ja.
Belassen wir es dabei.
Danke.
Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Der Heilige Geist wird also Zeugnis geben, das heißt das Herz überzeugen, und die Jünger werden Zeugnis geben. Und wenn man einmal mit dem in Einklang kommt, was wir gerade gelesen haben, dann wird man ein Jünger Jesu sein.
Ich möchte noch auf eins zurückkommen. Du hast keine Entschuldigung, denn genau wie damals war alles in deinem Gesetz aufgeschrieben. Und wir halten es in Händen.
Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. So kommen wir jetzt zu Kapitel 16. Und wieder wiederholt Jesus in Vers 2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Martin, denkst du, dass es wichtig ist, dass wir das für die Zeit, in der wir leben, verstehen?
Ja, denn wir bewegen uns mit sehr großer Geschwindigkeit darauf zu.
Wiederholen wir gerade diese Geschichte? Was also damals zutraf, trifft auch auf uns zu. Und wenn man diese Kapitel unter Gebet studiert und sie verinnerlicht hat, würde einen das nicht für die Konflikte stärken, die vor uns liegen?
Ganz genau. Denn wie du schon vorher erwähnt hattest, ist Jesus im Boot. Wenn der Sturm kommt, musst du wissen, dass er da ist. Anstatt ihn zu fragen, bekümmert es dich nicht? Weil er sich kümmert.
Richtig. Ab Vers 7 lesen wir mehr über den Heiligen Geist. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Martin, wen wird er senden? Er wird jemanden senden, der ihn repräsentieren soll, richtig? Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das sind die drei Hammerschläge. Wenn du die Welt heute ansiehst und dort um den Heiligen Geist gebetet wird, wofür beten die Leute dabei?
Um Kraft.
Kraft. Sie beten um Kraft. Aber dieser Heilige Geist, von dem hier gesprochen wird, wird die Welt von Sünde überführen.
Ja.
Was für ein schwerer Schlag. Ich bin ein Sünder. Was ist das Gegenteil von Sünde?
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit. Und was ist der Maßstab im Gericht?
Das Gesetz.
Hatten wir nicht viel über das Gesetz zu sagen?
Ja, andauernd.
Okay, was ist nach der Definition Sünde?
Die Übertretung des Gesetzes.
Die Übertretung des Gesetzes. Nun, Martin, wenn der Heilige Geist das machen wird, die Welt von der Sünde, der Gerechtigkeit und vom Gericht zu überführen, stimmt das dann mit dem überein, was der Heilige Geist in vielen bekennenden Kreisen von heute tut?
Nein.
Nein. Dir wird Power gegeben. Es ist eine Power-Religion. Es ist wie eine Droge.
Ja, und es ist oft mit Wohlstand verknüpft.
Okay. Nun, Martin, du kommst ja aus diesen Kreisen, richtig?
Mhm.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass du dich in diesem Umfeld wohlgefühlt hast. War es für dich sehr angenehm, die wahre Funktion des Heiligen Geistes zu erkennen, nämlich dich von der Sünde zu überführen und von der Gerechtigkeit und vom Gericht?
Am Anfang nicht. Überhaupt nicht. Aber wenn man wächst, lernt man es zu schätzen, dass Gott einem auf diese Weise hilft. Wenn nicht der Heilige Geist einen von der Sünde überzeugt hätte, hätte man doch einfach weitergemacht.
Ja, dann machst du einfach weiter und dir wäre es nicht einmal bewusst. Es nimmt hier in Vers 9 eine besondere Wendung. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Hier hat man eine weitere Definition von Sünde. Es ist eine Sünde, nicht an Jesus Christus zu glauben. Das ist doch interessant, ja. Stimmt's? Aber natürlich kann man nur dieser Sünde schuldig sein, wie er es vorher schon festgelegt hat. Wenn ich nicht die Werke getan hätte, so hätten sie keine Sünde, richtig? Aber jetzt, weil sie es gesehen und mich abgelehnt haben, bleibt ihre Sünde. Wenn man vom Heiligen Geist überzeugt wurde und es ablehnt, dann wird es für dich Sünde. Und das bedeutet auch, dass du Christus nicht geglaubt hast. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Er geht zu seinem Vater. Jetzt muss man Gerechtigkeit aus Glauben akzeptieren.
Durch Glauben, ja, stimmt.
Das sagt Vers 10. Vers 10 ist Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist in Wahrheit die dritte Engelsbotschaft. Und die dritte Engelsbotschaft ist mit den Geboten verknüpft. Und da besonders mit dem Sabbatgebot.
Ja, genau, dem vierten Gebot.
Haben wir das nicht ständig gesehen, als wir im Jesaja 58 gelesen haben? War da nicht die Sache, die wiederhergestellt werden musste?
Ganz genau.
Wie viel Tiefgang steckt in diesen Kapiteln? Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Satan.
Das heißt, egal welche Theologie Satan hat, ist sie durch das gerichtet, was wir hier gelesen haben. Das ist das Gegenteil davon.
Ja, so ist es.
Satans Weltanschauung ist deutlich formuliert. Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Und diese beiden Konzepte stehen im Konflikt. Erlösung durch Werke oder Erlösung durch Glauben. In diesen Versen finden wir Gerechtigkeit aus Glauben und haben das Gericht, alle diese Dinge. Ich denke, dass Jesus das gern genauer erklärt hätte, denn er sagte, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Weil sie noch nicht bereit waren, es anzunehmen. In ihrem Denken warteten sie immer noch auf diesen Messias, der sie aus der römischen Knechtschaft befreien würde. Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Stell dir gedanklich doch eine Liste zusammen, was er alles tut. Er wird dich von der Sünde überführen. Er wird dir das Gegenteil der Sünde zeigen, nämlich Gerechtigkeit. Was bedeutet, dass du dich von der Sünde zur Gerechtigkeit bewegen musst. Sobald du dich von der Sünde weg und zur Gerechtigkeit bewegt hast, kommst du nicht mehr ins Gericht. Dann bist du aus Gnade gerettet, und zwar aus Glauben.
So ist es.
Aber dann hat er noch eine Reihe anderer Aufgaben. Er wird dich in die Wahrheit leiten, denn er wird der Geist der Wahrheit genannt und dich in alle Wahrheit leiten. Sagte er nicht, mein Wort ist Wahrheit?
Ja.
Okay, das bedeutet, dass man die Bibel nicht ohne den Heiligen Geist studieren kann. Als ich noch Atheist war, las ich die Bibel. Ich las sie wie ein mythologisches Geschichtenbuch und hatte allerlei ausgefallene Ideen. Ich wollte sogar ein Buch schreiben, dem ich den Titel Die Genesis-Gene geben wollte. Es wäre ein Buch über Evolution gewesen. Ich bin so froh, dass ich es niemals geschrieben habe, denn es wäre das Dümmste gewesen, was man sich nur ausdenken kann. Denn der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, richtig? Er wird dich in alle Wahrheit leiten. Ich bin so froh, dass der Heilige Geist mich ergreifen konnte, bevor ich diesen Müll geschrieben habe. Dann las ich die Schöpfungsgeschichte, wie sie dasteht.
Und das macht wieder deutlich, wie wichtig es ist, dass man jedes Wort glaubt. Denn jedes Wort ist Wahrheit.
Ja, wie viele können wir dann auslassen?
Nichts. Also, wenn du es liest und so liest, wie es da steht und es glaubst, denn es ist doch die Wahrheit. Aber wie viele Leute holen alle möglichen eigenen Erfindungen hervor?
Ständig. So wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Es wird also Prophetie geben. Sagt Jesus hier also vorher, dass der Heilige Geist für die Kirche Propheten aufstehen lassen wird?
Definitiv, ja.
Sagt er das Gleiche in der Offenbarung vorher?
Ja.
Die Gabe der Prophetie wird also wie lange bleiben, Martin?
Bis zum Ende.
Bis zum Ende. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Jede Religion, die den Heiligen Geist losgelöst von Jesus verherrlicht, erfüllt nicht Vers 14. Denn der Heilige Geist hat die Aufgabe, Christus zu verherrlichen. Als Papst Johannes Paul II. Sagte, komm, Heiliger Geist, du bist derjenige, den wir öffentlich verherrlichen wollen, erfüllt das den Auftrag, von dem wir hier lesen?
Nein.
Nein, das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Wie wichtig ist es also, diese Dinge zu studieren?
Das ist ein Studium, was über das ewige Leben entscheidet.
Und es ist absolut notwendig, denn jede Verführung, die es heute gibt, wird in diesen Kapiteln angesprochen. Jede Verführung. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Das ist einfach eine Vorhersage, dass er zum Vater gehen wird. Und sie werden vom Wort und der Führung des Heiligen Geistes abhängig sein. Im restlichen Kapitel 16 wiederholt er, als guter Lehrer, was er schon vorher gesagt hatte, dass wir in Christus verwurzelt bleiben müssen, dass er zum Vater gehen wird und wir uns auf das Wort und die Führung des Heiligen Geistes verlassen müssen. Dann sagt er in Vers 32, siehe, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er sagt voraus, dass sie zerstreut sein werden. Martin, können wir eine schreckliche Verfolgung und eine Zerstreuung erwarten? Aber seid getrost, er hat die Welt überwunden. Das sind die Dinge, die wir erwarten können. Das bringt uns zum letzten Kapitel vor dem Kreuzigungsgeschehen. Das ist Kapitel 17. Martin, im Grunde ist Kapitel 17 ein Gebet. Jesus betet, dass das, was er ihnen in den Kapiteln 14, 15 und 16 erklärte, sich in ihrem Denken und Herzen fest verankert, stimmt's? Es ist ein wunderbares Weihegebet. Wenn wir an die Zeit denken, in der wir leben, denkst du, dass die Zeit gekommen ist, in der Christus ein wunderbares Weihegebet für diejenigen spricht, die der Welt eine Botschaft zu geben haben?
Nun, er ist doch unser Fürsprecher, nicht wahr?
Ja. Und bald wird die Gnadenzeit zu Ende gehen. Hier in Vers 2 sagt er, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dann spricht er davon, wie er Gott auf Erden verherrlicht hat, durch sein vollkommenes Leben, durch seinen vollkommenen Gehorsam und seine vollkommene Demut. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das zeigt wieder, dass Christus ewig ist. In Vers 9 sagt er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Martin, diese Welt geht zu Ende. Wir können für die Welt beten. Wir können für die Bekehrung der Welt bitten. Doch diese Welt geht zu Ende. Es gibt keine Lösung für diese Welt. So wie die Juden Christus abgelehnt hatten, so wird die Welt Christus ablehnen. Wir können nur beten, dass die Menschen aus der Welt herauskommen. Nun sagt Jesus in Vers 11, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Das ist ein so machtvolles Gebet. Im Kontext der Kapitel, die wir gerade lasen, kam diese Einheit erst, nachdem das Judas-Prinzip weggegangen war.
Ja.
Und wir müssen erwarten, dass dieses Gebet für die Zeit, in der der Spätregen ausgegossen wird, eine besondere Bedeutung haben wird. Denn er sagt ziemlich eindeutig, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Wenn wir also in Christus bleiben, wenn wir auf seinem Wort gegründet sind, wenn wir seine Gebote halten, wird keiner von uns verloren gehen. Wenn wir uns Gerechtigkeit aus Glauben aneignen, und das durch Glauben, dann wird keiner außer dem Sohn des Verderbens verloren gehen. Das Judas-Prinzip muss weggehen. Er sagt in Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Er betont es wieder nachdrücklich, dass wir aufs Wort Gottes gegründet sein müssen.
Und ich möchte auch Vers 18 lesen. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Jetzt sind wir wieder bei dem, was unsere Pflicht ist.
Ja, das ist unsere Aufgabe. So wie der Mann zum Teich Siloa geschickt wurde.
Gesandt.
Was bedeutet, dass er gesandt wurde? So wurde auch der, der blind geboren war und jetzt sehen konnte, gesandt. Und die, zu denen er gesandt war, warfen ihn hinaus. Stimmt's?
Ganz genau.
Wir können also genau das Gleiche erwarten. Wir waren blind, Gott gab uns geistliches Sehvermögen. Wir werden gesendet und werden nicht sehr gut aufgenommen werden.
Ja, und doch sind wir immer noch gesandt.
Ja, wir sind immer noch gesandt. Aber Gott sei Dank werden nicht alle die Botschaft ablehnen. So wie auch damals nicht alle die Botschaft ablehnten. Im Vers 20, dem letzten Abschnitt dieses Kapitels, sagt er, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Dieser Heilige Geist wird Gottes Volk in jedem Zeitalter begleiten. Und hier am Ende, nur für ihre Ohren bestimmt, erzählt er ihnen diese wunderbare Geschichte, dass Menschen durch ihr Wort glauben werden.
Aber ihr Wort wird eins sein mit Gottes Wort, mit dem Wort von Jesus.
Es muss damit im Einklang stehen.
Das hatten wir ständig.
Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Martin, wenn es jetzt alle möglichen Bewegungen gibt, wie die ökumenischen Bewegungen und dergleichen, und weltweite Vereinigungen der Religionen und Verbrüderungen, die allein schon die Grundlagen, die wir hier gelesen haben, ablehnen, dann ist das kein Argument dafür, dass wir mit dem Irrtum eins sein sollten.
Then that is not an argument that we should be one with error.
Das ist erstaunlich, denn sie wollen eins sein, um Frieden herzustellen.
Ja.
Aber wie kann es Frieden geben, wenn die Einheit, die man erreichen möchte, sich nicht auf das Wort Gottes gründet?
Ganz genau. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Wenn die Herrlichkeit erwähnt wird, ist die Herrlichkeit immer der Charakter Christi. Und wir müssen diesen Charakter nacheifern. Es ist sehr schwierig und wir haben eine gefallene Natur. Wir müssen uns an Christus klammern und begreifen, dass wir ohne seinen Geist, der in uns wohnt, keine Hoffnung auf Erlösung haben.
Ja, und wir müssen die Dinge loslassen, an denen wir festhalten wollen und die damit im Konflikt stehen.
Ja, und wir müssen uns auch daran erinnern, dass Vermessenheit Satans Nachahmung des Glaubens ist. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das ist ein wunderschönes Gebet. Wir können nur vollkommen sein, wenn er in uns ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt die Bibel. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, vor Grundlegung der Welt. Das allein ist schon der Kern des Erlösungsplans. Christus, der die Menschheit wieder mit dem Göttlichen vereint, indem er sein Kreuz zwischen Gott und der abgetrennten Menschheit aufstellt. Er vereint, indem er mit seinem göttlichen Arm den Thron Gottes ergreift und mit dem menschlichen Arm die Menschheit umfasst und öffnet damit den Weg, weil er die Leiter ist, die uns mit dem Göttlichen verbindet. Und er möchte, dass wir mit ihm im Himmel sind, damit wir ihn in all seiner Herrlichkeit sehen können. Nicht einmal Moses konnte das sehen,
nein,
ohne sich in der Felskluft verbergen zu müssen. Und dann nur von hinten. Stell dir vor, diese Herrlichkeit von Angesicht zu sehen. Wenn du ein Sünder bist und an der Sünde festhältst, Martin, dann wirst du von dieser Herrlichkeit verzehrt werden. Denn die Menschen werden durch den Glanz seines Kommens vernichtet werden, wie die King James wörtlich sagt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Martin, das ist der Höhepunkt der allerletzten Anweisungen an die Jünger. Es ist die Botschaft für unsere Zeit.
Ja.
Und dann folgt die Geschichte der Kreuzigung. Möge Gott diese Worte an uns segnen. Mögen wir sie unter Gebet studieren und vor so manchen Fallstricken in der Welt bewahrt werden, wenn wir diese Worte verinnerlichen.
Ja, und dass wir doch auch tun, was diese Worte sagen und damit zur Welt gehen.
Ja, lass uns gesandt sein. Himmlischer Vater, du hast uns eine Anleitung gegeben. Wir müssen in dir verwurzelt und im Wort verankert sein. Wir müssen auch den Erlösungsplan verstehen. Wir müssen verstehen, in welcher Beziehung Gesetz und Gnade stehen. Wir müssen das Wirken des Heiligen Geistes verstehen. Und wir müssen zur Welt gehen und sie warnen, sie zum Gehorsam zurückbringen, die Bresche vermauern und sie auf den Urheber der Schöpfung zurückverweisen und auch den Urheber der Neuschöpfung. Herr, dieser Brei aus Erde, der ganz am Anfang verwendet wurde und auch auf die Augen gelegt wurde, weisen beide auf den Schöpfergott, auf seine Autorität und seine Bereitschaft, ja, seine Sehnsucht, nach einer Beziehung hin, die im vierten Gebot eingebettet ist. Hilf uns, der Welt diese Botschaft zu bringen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.